mitgebracht. Ich hoffe, das sieht man auch von hinten. Was sagt uns dieses Bild hier? Es geht nicht geradeaus. Na? Man ist jetzt so einen gewissen Weg gegangen. Wir wissen jetzt nicht, wie weit der Weg hinten war. Aber irgendwann kommt man an einen Platz, wo es dann heißt, geht man jetzt nach links oder nach rechts? Und wir sehen die Frau, die überlegt, ne? Also die Haltung hier am Hinterkopf, gehe ich jetzt nach links oder nach rechts? Und wenn ihr mal drauf achtet, ich hoffe, das sieht man auch so, wenn man nach rechts geht, wird es dunkel. Ja? Geht man nach links, wird es hell. Da fragt man sich doch, wieso überlegt die noch? Würdet ihr überlegen, da ist hell, sieht irgendwie schön aus, rechts sieht nicht so schön aus, dunkel, man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Würdet ihr da großartig überlegen? Also ich nicht. Ich würde da nicht so stehen und mir wäre klar, alles klar, nach rechts will ich auf keinen Fall. Ich will dahin, wo es hell ist. Dieses Bild soll etwas symbolisieren, was, ich sage es mal, jeden in unserem Leben mal trifft. Also alle Menschen. Wir alle laufen eine gewisse Straße, eine gewisse Strecke. Und irgendwann kommen wir an so einen Punkt, wo es heißt, für was entscheiden wir uns jetzt? Wohin will ich gehen? Nach rechts oder nach links? Und das Interessante ist, in unserem Leben wird es auch gezeigt, dass die eine Entscheidung führt in die Dunkelheit, auf einen dunklen Weg. Und die andere Entscheidung führt zum Licht, zum hellen Weg. Und jetzt ist aber dieses Interessante, die Bibel selber und auch unsere Welt zeigt, also auch die Geschichte, vielleicht auch unser eigenes Leben. Wir standen irgendwann an diesem Punkt und man hat wirklich überlegt. Im Nachhinein sagt man sich, die Leute, die, sag ich mal, auf den hellen Weg gegangen sind, wieso hat man denn so lange gebraucht? Am liebsten wäre ich von Anfang an schon auf den hellen Weg gewesen. Wieso habe ich da noch großartig überlegt? Und die Leute, die sich entschieden haben, ans Licht zu gehen, ich kann jetzt auch von mir sagen, ich bereue es, dass ich nicht schon von Anfang an auf diesem Weg war. Ein Bibellehrer aus dem 2. Jahrhundert hat gesagt, die Christen bereuen gar nichts, außer diese eine Sache, dass sie nicht schon vor Christen geworden sind. Interessant, oder? Christen bereuen nichts, außer dass sie nicht schon davor Christen waren. Darum soll es heute gehen. Die Botschaft habe ich betitelt mit Wähle, was du willst. Wähle, was du willst. Wir sind im 5. Buch Mose, bei unserer Textlesung. Es geht um 5. Mose 30, die Verse 15 bis 20. Ich habe sie auch hier an die PowerPoint dran. Wer aber die Bibel dabei hat, kann sie gerne auch von der Bibel lesen. Ich lese sie dann aus der Präsentation durch. 5. Mose 30, die Verse 15 bis 20. Der Herr spricht, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dort kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, zu geben geschworen hat. Behaltet immer wieder dieses Bild ganz am Anfang vor Augen, wenn wir auch jetzt die Botschaft durchgehen. Denn der Herr sagt ja schon von Anfang an, siehe, ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch. Und der Herr sagt sogar, wir haben es gerade gelesen, erwähle doch das Leben. Geh auf den hellen Pfad. Geh, das will Gott. Erwähle doch das Leben. Das ist unser Predigtext. Und wir wollen da so einiges aus diesem Text rausholen und Gedanken machen, was Gott uns hier sagen will. Wähle, was du willst. So lautet die heutige Botschaft. Wir lernen hier aus diesem Text folgende Sache. Jeder der Israeliten hatte Entscheidungsfreiheit. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel wird ja aus Ägypten befreit. Sie gehen durch die Wüste, sehen Leben, Zeichen und Wunder. Und kurz bevor Mose sterben sollte, Mose stirbt ja ein paar Kapitel weiter und es wird an Josua übergeben, die Führung. Und somit gehen sie über den Jordan in das verheißene Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Und kurz davor, bevor dieser Stab abgegeben wird und bevor das Volk Israel in dieses Land ziehen darf, sagt Gott genau das. Ich habe euch vorgelegt Leben und Tod, Segen und Fluch. Sie sind eine gewisse Strecke gegangen und jetzt heißt es, entweder wir gehen auf den hellen Pfad oder wir entscheiden uns für den dunklen Pfad. Die waren genau an diesem Punkt angekommen. Und jeder Israelit wird gefragt. Jeder hat Entscheidungsfreiheit. Da wird nicht gesagt, ihr Männer entscheidet für eure Frauen. Ihr Ältesten entscheidet für die Gemeinde. Jeder einzelne von ihnen hat ja die Wahl, entweder ich nehme diesen hellen Pfad und halte mich daran, was der Herr hier sagt. Völlig gleich, ob die anderen es auch machen, ich werde es tun. Oder man sagt, nee, will ich nicht. Ich will lieber den Fluch. Wir merken auch, jeder ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Oft ist es ja so, wenn wir Schicksalsschläge sehen und erfahren, ne? Es ist so beiderlei bei uns. Auf der einen Seite sagen wir, gut, wir haben ja in der Bibel Beispiele, wenn es jemandem schlecht ergeht, wie einem Hiob, er hat nichts getan, dass ihm sowas widerfahren wurde. Das war ja eine Prüfung. Ja? Und genauso ist es, ich sage es mal sehr oft bei mir, wenn ich erlebe, wie Leute Schicksalsschläge erfahren in ihrem Leben. Oder wenn ich nur an das Gericht denke, dass Leute nicht in den Himmel kommen, sondern in die Verdammnis, dann ist es natürlich, ich sage es mal, für mich ist es so, boah, man hat so gar nicht vor Augen, dass die Leute ihr eigenes Schicksal bestimmt haben. Man hat irgendwie das Gefühl, so dieses, boah, vielleicht sind sie ja nicht gerechtfertigt da. Vielleicht mussten die gar nicht diesen Fluch erfahren. Vielleicht wussten die irgendwas, irgendwelche Erklärungen, damit man irgendwie sagt, ach, die Armen. Ja? Die Bibel lehrt eigentlich auch, nicht nur wenn es um Prüfungen geht, dass wenn jemand unter einem gewissen Fluch kommt, er hat ihn selber ausgesucht. Also beides. Einmal gibt es große Prüfungen in der Bibel, wo jemand Schicksalsschläge erfährt, ja. Aber einmal lehrt auch die Bibel, du bist selbst verantwortlich in dem Loch, in dem du sitzt. Schließlich hast du die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Das sind die Früchte. So, beides lehrt die Bibel. Ne? Dann sagt der Text auch noch etwas ganz Wichtiges. Es gibt keine neutrale Position. Gott hat gesagt, ich gebe dir Leben und Tod, Segen und Fluch. Gott hat nicht gesagt, naja, ich gebe dir Leben, Tod und irgendwas noch dazwischen. Okay? Es gibt nicht ein halber Tod. Entweder du bist lebendig oder tot. Entweder du wirst gesegnet oder geflucht. Und das ist so etwas, wo Gott es so deutlich gezeigt hat, finde ich, in diesem Text. Es gibt keine neutrale Position. Jesus sagt, wer nicht sammelt, also wer nicht mit ihm arbeitet, der zerstreut. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Also, obwohl du selber vielleicht gar nicht zerstreust, du tust diesen Akt gar nicht machen, dass du etwas schlecht machst. Aber in Gottes Augen ist, wenn du nicht fürs Gute bist, für die Liebe, für die Wahrheit, für das Licht, so bist du in der Finsternis. Du bist für das Böse. Diese neutrale Position gibt es nicht. Man kann nicht zu 80% Jesus lieben und zu 20% den Satan. Ganz Jesus oder nicht Jesus. Und was mir besonders wichtig ist, ist, das, was Gott ja eigentlich macht in diesem Text ist, weil er redet ja eigentlich die Masse von den Israeliten, was wir schon die letzten Wochen ja gehört haben, sie waren ja nicht gerade besinnt, auf den hellen Weg zu gehen, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, die hatten alle schon so eine gute Einstellung gehabt, so ein Vertrauen auf Gott, sondern die Masse von ihnen, wie die Bibel es sagt, die waren schon längst auf dem dunklen Pfad. Und trotzdem sagt Gott ihnen das, hey, hört mal, ihr könnt noch auf diesen hellen Weg gehen, ihr könnt noch Segen von mir empfangen. Gott ruft sie zur Sinnesänderung, zur Buße. Kehrt um in eurem Herzen. Es gibt einen ganz wichtigen Vers, den wollte ich hier einblenden. Offenbarung 2,21. Jesus sagt, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Da ist eine Gemeinde, da ist eine Frau, sie hat gesündigt. Und Jesus sagt, ich habe ihr Zeit, die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Sie tat es nicht. Es gab ja schon früher, also in der antiken Welt, dieses Gedankengut, das Schicksal ist schon bestimmt. Du kannst es nicht wenden, nicht drehen. Gab schon sehr, sehr früher. Also was ich bis jetzt miterlebt habe, nicht nur die damaligen Philosophen gab es, die sowas dachten, die Stoiker und sowas, auch die Chaldeer und Babyloner, also es gab immer wieder dieses Gedankengut, dass Moral und Ethik eigentlich nicht existiert. Weil die Sache ist, wenn du keine Entscheidungsfreiheit hast, dann ergibt Moral keinen Sinn, weil du kannst dich nicht moral entscheiden. Moralisch gut entscheiden macht keinen Sinn, weil es ist ja bestimmt von den Sternen, von den Göttern oder von sonst wem, dass du dich entweder für die oder die eine Sache entscheidest. Auch Gebote oder Verbote machen dann überhaupt keinen Sinn. Weil du hast doch eh keine Möglichkeit von dir selber aus. Es ist halt irgendwo schon vorherbestimmt. Und jetzt finde ich so schön, wie Jesus sagt, bei einer Frau, die gesündigt hat, ich habe dir doch die Zeit gegeben. Ich gab dir doch Zeit. Und man kann mir doch nicht erklären, Jesus hat zwar Zeit gegeben, Buße zu tun, aber nicht die Möglichkeit. Wenn es keine Möglichkeit gäbe, Buße zu tun, wieso hat Jesus dann Zeit gegeben? Das Volk Israel stand vor dieser Entscheidung. Entweder wir gehen diesen hellen Pfad, wie Gott uns ruft und wie Gott darum bittet und sagt, erwähle doch das Leben. Und Gott hatte doch Zeit mit ihnen. Wie oft, haben wir schon gelesen, haben sie Gott versucht und waren untreu. Wie oft und trotzdem ruft Gott sie zur Umkehr. Komm auf den hellen Pfad, denn ich habe dir doch Zeit gegeben. Ein früherer Bibellehrer im 2. Jahrhundert, der hieß Irenäus, für die, die bei dem Geschichtsvortrag mal dabei waren bei mir, wir wissen ja, dass Johannes, da war ja der letzte Jünger, der noch übrig blieb, er hatte ja Polycarp eingesetzt als seinen Nachfolger. Und Polycarp war der Lehrer, beziehungsweise ich sage jetzt mal Mentor von Irenäus, von dem hier. Und Irenäus lebte so um 150 nach Christus rum. Und damals hat schon die christliche Welt, also die frühere Gemeinde, gekämpft gegen dieses Gedankengut. Alles sei von den Sternen bestimmt. Moral ergibt keinen Sinn. Wir haben keine Entscheidungsgewalt. Und ob sich jemand für Jesus bekehrt oder nicht, das trifft ja auf uns alle nicht zu, weil es ist alles bestimmt. Es gibt keine Moral, keine Ethik. Und Irenäus hat so zwei, ich finde, wunderschöne Aussagen gegeben. Er sagt, denn immer hat Gott und seine Ermahnung den freien Willen und das Selbstbestimmungsrecht im Menschen gewahrt, damit die Ungehorsamen gerechterweise verurteilt werden, deshalb, weil sie nicht gehorchen. Die aber ihm gehorchten und glaubten, die sollten mit der Unvergänglichkeit geehrt werden. Daraufhin bringt er, ich sage jetzt mal, sehr viele biblische Zitate, um das zu bekräftigen, dass Jesus Christus jeden Menschen ermahnt und ruft, zum hellen Licht zu gehen und sagt, all dies beweist, also all seine Ausführungen, ja, all dies beweist, dass der Mensch frei und selbstständig ist und Gott uns mit seinem Rate nur leitet, indem er uns zum Gehorsam ermahnt und vom Unglauben hinwegführt, nicht aber mit Gewalt uns zwingt. Irenäus sagt auf eine Weise, niemand wird in den Himmel gezwungen. Niemand wird gezerrt, auf den hellen Pfad zu gehen. Gott ruft, dass man auf den hellen Pfad geht. Gott ruft, dass man ins Paradies eingeht mit ihm. Aber er zwingt keinen. Naja, und das ist so ein Beispiel, wo ich dachte, es ist so schön auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich deine Entscheidung. Wähle, was du willst. Den hellen oder den dunklen Pfad. Die Bibel redet ja von Verhärtung. Bei manchen Übersetzungen, zum Beispiel bei meiner Übersetzung, steht ja auch Verstockung. Und oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand diese Begriffe etwas, ich weiß nicht, also was heißt das genau? Wenn die Bibel auch redet, der Herr sieht das Herz an. Ja, wissen wir, 1. Samuel 16, 7. Er sieht das Organ an. Ich meine, die meisten Herzen sehen, denke ich, gleich aus. Also ihm geht es ja nicht um dieses wirklich, was da in meiner Brust kloppt, sondern um das Innere des Menschen, um die Einstellung, um die Gedankenwelt, um welche Entscheidungen man trifft. Ja? Und so redet auch die Bibel von Verhärtung des Herzens, von Verstocktheit des Herzens. Und gerade in 5. Mose finde ich so interessant, da heißt es, und dass keiner, wenn er die Worte dieser Eidverpflichtung hört, sich dennoch in seinem Herzen glücklich preist und spricht, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle. Was sagt uns der Text hier? Derjenige, der verstockt ist, verblendet, verhärtet ist in seinem Herzen, er weiß das. Der Mensch weiß das und Gott sagt, er mahnt, wer einer ist unter euch, der sagt, ich will aber wandeln in meiner Blindheit. Ich will ein verhärtes Herz haben, ich will das. Und Gott sagt, was soll das? Sprich, hör auf so zu sein. Hab kein hartes Herz, dass du nicht auf den hellen Pfad gehen willst. In Hesekiel 3,7 heißt es, aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen. Sie wollen ja auch auf mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Wenn jemand nicht hören will, einfach nicht hören will auf Gott, sagt die Bibel, verstocktes Herz, verhärtetes Herz. Es ist nicht etwas, Mystisches, wo man meint, boah, wie begreifen wir das jetzt? Da hatte ich mal ein bisschen so meine Probleme. Was heißt das? Für Stock, weiches Herz, was ist denn das? Und die Bibel sagt einfach, schau mal, jeder Mensch, der nicht auf Gott hören will, einfach nicht will, er hat ein verstocktes, verhärtetes Herz. Punkt. Und jeder Mensch, der auf Gott hören will, der hat ein kluges Herz. Es ist offen. Es ist empfänglich für Gottes Willen. Das ist alles. Also diese ganzen hohen Begrifflichkeiten sind alles komprimiert auf diese eine Sache. Willst du auf Gott hören? Ja oder nein? Und zwar nicht zur Hälfte. Ich will mal sagen, das, was mir gefällt, das nehme ich von Gott. Das, was mir nicht gefällt, nee. Sondern die Bibel sagt ja, mit deinem ganzen Herzen sollen wir Gott lieben. Mit der ganzen Seele. Wir haben ja diese, ich sag's mal, Verse, wo es ja auch heißt, besonders Römer 9, ne, ist ja so ein Vers, wo man sagt, boah, das Herz des Pharao war ja verstockt und er konnte nicht und was ist da los? Und die Bibel sagt da was ganz Interessantes in 1. Samuel 6,6. Warum wollt ihr euer Herz verstocken, also verhärten, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Damals war es ja so, die Bundeslade war von den Philistern geraubt, aber Gott hat sich gezeigt, wunderbar, an den Philistern, dass er der Gott Dagon und die Philister sogar bestrafen hat, dass sie einfach den Thron nehmen, die Bundeslade. Und dann kamen die Führer des Volkes, weil die Philister wussten da nicht weiter, was ist denn hier los, ne? Wieso liegt unser Gott auf dem Boden? Und sie haben gewarnt und haben gesagt, verstockt nicht euer Herz, so wie die Ägypter es taten. Und sagen noch, warum wollt ihr das tun? Wieder Wille. Tut das nicht. Achte doch darauf, was Gott hier gerade zeigt. Nicht Dagon ist Gott, sondern der Volk Israels. Das ist der wahre und lebendige Gott. Achte doch darauf, was hier passiert. Jesaja sagt ein schönes Gebet. Herr, warum willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Uns abirren lassen. Quasi, Jesaja betet mit anderen Worten, Herr, du weißt doch, wie wir sind. Du weißt doch, was für ein Gebilde wir sind. Lass nicht zu, dass wir uns von dir entfernen. Suche und hole uns wieder zurück. Wenn wir beten, und wir beten ja für unsere Mitmenschen, dass sie umkehren. Es ist ja nicht so, dass Gott sie ja zwingt. Ja? Und wir können sie ja nicht zu Jesus hinbeten. Aber wir beten doch darum, dass Gott an ihnen arbeitet. Dass Gott irgendetwas macht, sich wunderbar zeigt, dass sie doch vielleicht noch umkehren. Und dass Jesus sie nicht einfach fahren lässt in ihrer Verstocktheit. Diese Verse sind so wichtig, dass wir auch da sehen, wir sind verantwortlich für unser Herz. Wir haben Verantwortung für unser Leben. Keiner kann sich aus dieser Verantwortung rausnehmen. Wenn wir Entscheidungsfreiheit haben, wie die Schrift es sagt, dann bist du und ich, wir sind für unser Schicksal verantwortlich. Es ist nicht bestimmt, sondern es liegt in deiner Hand. Wähle, was du willst. Es geht auch nicht nur darum, für unser ewiges Leben. Ich will einfach nur zur Erinnerung rufen. Was ist der Tod? Der Tod ist ja die Trennung von Seele und Leib. Ja? Aber wir verschwinden nicht. Das ist einfach die Trennung davon. Das nennt die Bibel Tod. Ja? Aber deine Seele, dein Bewusstsein ist unsterblich. Die Seele stirbt nicht. Unvergänglich. Deswegen ist es da wichtig zu verstehen, ja, okay, es geht einmal um die Ewigkeit. Verspielen wir sie oder ergreifen wir sie? Es geht aber auch um dein Leben hier auf Erden. Weil die Bibel sagt Tod und Leben, okay, sie sagt aber auch Segen und Fluch. Und Hand aufs Herz. Wer hat nicht von euch, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, gedacht, boah, hat das was jetzt mit Konsequenzen zu tun, was ich früher gemacht habe? Also ich kann nur von mir aus reden, wenn mir dann gewisse Dinge passiert sind, natürlich kamen mir diese Gedanken, ne, ja gut, Gott prüft doch, wie bei Hiob, ja, aber natürlich kommen auch diese Gedanken, was hast du getan, dass sowas auch passieren kann? Und ganz schnell sind wir, ganz schnell, nee, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen mit unseren Entscheidungen, das ist bestimmt so eine Prüfung. Hey, kann sein. Okay, will ich gar nicht abstreiten. Aber kann es nicht auch sein, dass die Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, Konsequenzen mit sich führen, die negativ sind? Kann es auch nicht sein, dass wenn gute Dinge in unserem Leben passieren, dass Gott sagt, weil du das getan hast, auf einen guten Weg dich entschieden hast, bekommst du diesen Segen? Weil die Bibel redet auch im Neuen Testament vom Segen, nicht nur im Alten. Also es ist doch beides in der Bibel drin. Und ich habe das ja schon öfters mal gehört, dass man sagt, ja gut, wir im Neuen Testament, wir haben ja keine Gebote. Diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, mit Rechtsbestimmungen halten, die Vorschriften, den Herrn lieben, seine Gebote und festhalten und mit ganzem Herzen, das gilt quasi fürs Alte Testament, wir haben sowas nicht. Natürlich haben wir. Wir haben sogar mehr Gebote im Neuen als im Alten. Ein Beispiel. Paulus sagt zu Timotheus, sei nüchtern in allem. Sei nüchtern in allem. Ist das ein Gebot? Ja. Das ist ein Gebot. Ich habe da eine Frage gestellt, was würde passieren, wenn wir wirklich in allen Dingen nüchtern wären? Wäre es richtig oder falsch? Würde das gut tun, mal abgesehen von Gott. Ja? So einfach nur, wir nehmen nur diesen Punkt wie so eine zwischenmenschliche Weisheit. Wenn jetzt jemand sagen würde, sei nüchtern in allen Dingen, würden wir sagen, ja, das ist richtig. Ich würde sagen 100%. Und jetzt denken wir mal an unser Leben zurück. Bevor wir Christen waren, nach wir Christen waren, ist mir jetzt egal. Aber denkt euch mal zurück an die Situation, wo ihr vielleicht sagt, da war ich echt nicht besonnen und nüchtern. Da hätte ich anders reagieren sollen auf den und den Punkt, weil daraus ist wirklich was Schlimmes entstanden. Ich kann von mir aus sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier mal gesagt habe, aber ich habe es geschafft, in meiner Unnüchternheit einen Hauskreis zu sprengen. Das hatte ich geschafft. Ich war noch ein junger Christ. Ich war gerade mal ein Jahr im Glauben, meine ich. Ein oder eineinhalb Jahre. Und man hat so einen Eifer, was ja schön ist. Man hat Feuer für Christus, aber man ist ja nicht gerade weise. Und man ist vielleicht nicht so reif, wie es sein sollte. Und kurzum, ich habe es geschafft, in meinen Emotionen, die ja komplett fehl am Platz waren, ich habe es geschafft, dass dieser Hauskreis gesprengt wird und dass die Interessierten an Jesus daraufhin überhaupt nicht mehr mit Jesus da sein wollten. Weg. Und dann lese ich, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, sei nüchtern in allen Dingen. Und mir kommt in den Sinn, was wäre passiert, hättest du dann nicht so reagiert? Wenn du wirklich das getan hättest, was die Bibel sagt, sei nüchtern. Du hättest vielleicht nicht diesen Hauskreis gesprengt. Die Interessierten wären vielleicht weitergekommen. Und was wäre für eine wundervolle Frucht entstanden? Das kann ich jetzt aber nur spekulieren. Warum? Ich war nämlich nicht nüchtern. Und was ist daraus passiert? Die Konsequenz? Hauskreis kaputt. Das ist ein Gebot. Rein zwischenmenschlich gesehen würden wir doch sagen, da liegt doch Segen drauf. Da kommt kein Fluch, wenn wir nüchtern sind. Da liegt Segen drauf. Ein anderes Gebot. Liebt eure Frauen. Epheser 5. Das ist ein Gebot. Das ist kein Ratschlag an uns Männer, an uns Brüder. Liebt eure Frauen. Vielleicht hier so, liebe Brüder, was meint ihr? Wenn wir jetzt wirklich sagen würden in unserer Ehe, wir nehmen das wirklich ernst, dieses Gebot, dass wir unsere Frauen lieben. Wirklich ernsthaft. Meinen wir, da würde Segen in der Ehe entstehen oder Fluch? Brauchen wir gar nicht weiter zu überlegen, ne? Die Bibel sagte noch weiter, die Bibel speziell an die Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Wie hat Jesus die Gemeinde geliebt? Er hat sich für sie geopfert. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, einfach mal gedanklich für einen selber. Wenn ich also mich um meine Frau kümmere, achte, was ihr gefällt und gucke auch auf ihre Bedürfnisse, sehe ihre Ängste, fange sie dort ab und versuche ihr auch im Alltag zu helfen. All diese Sachen, was ja Liebe beinhaltet, ne? Dass man guckt, okay, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihr helfen? Würde das Segen in der Ehe verursachen oder Fluch? Brauchen wir gar nicht zu diskutieren, oder? Was würde passieren, wenn man dieses Gebot, nein, wollen wir nicht, wir wollen nicht unsere Frauen lieben? Wird dann Segen entstehen? Also, es ist wie so eine Art Naturgesetz, oder? Halte die Gebote, dann wird Segen entstehen. Wähle nicht die Gebote, wähle nicht diesen hellen Pfad, den Jesus uns zeigt. Es wird Fluch entstehen. Es ist wie ein Naturgesetz. Ein anderes Beispiel. Berauscht euch nicht mit Wein. Epheser 5,18. Ist ja auch ein Gebot. Berauscht euch nicht mit Wein. Ich sage euch eins, ich habe jetzt hier einfach zwei, drei Beispiele. Über jedes einzelne kann man Predigten halten. Was es bedeutet, nüchtern zu sein. Was es bedeutet, die Frau zu lieben. Oder? Berauscht euch nicht mit Wein. Wie viele Geschichten kennst du persönlich? Oder auch von anderen? Oder in unserer Geschichte? Dass wenn Leute sich berauscht haben mit Wein, also wirklich berauschen, ja? Boah. Was für ein Untergang ist da entstanden? Ich brauche da ja nicht ins Detail zu gehen. Ich selber kenne Beispiele von meinem Leben, von dem Leben von anderen, was passiert ist, wenn man auf dieses Gebot nicht geachtet hat. Berauscht euch nicht mit Wein. Also, wir merken, dieses Prinzip Leben und Tod, Segen und Fluch, es ist wie so eine Art Naturgesetz. Es wird nichts gut herauskommen, wenn wir uns daran nicht richten in unserem Leben. Ja? Sirach hat was Interessantes gesagt. Da heißt es, er hat im Anfang den Menschen geschaffen und ihm die Wahl gelassen. Wenn du willst, so kannst du die Gebote halten und in rechter Treue tun, was ihm gefällt. Er hat dich, also Gott, vor Feuer und Wasser gestellt. Wähle, was du willst. Wähle, was du willst. Und hier auch wieder dieser aus 5. Mose, wenn du willst, so kannst du doch dich für den rechten Pfad entscheiden. Feuer oder Wasser, wähle, was du willst. Was du willst. In Philipper 2, da ist es ja, Gott ist derjenige, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen, was ja stimmt. Es ist ja so, viele meinen ja gerade aus diesen Versen, ja, ne, robotermäßig. Ne? Und ich glaube, das hat mir auch schon erklärt, dass dieses Wirken, ja, bedeutet ja eigentlich in Kraft setzen oder bestärken. Ja? Das griechische Wort dafür ist Energeo, haben wir auch im Deutschen, Energie geben. Ja? Sprich, du willst was und Gott gibt dir die Kraft dazu. So. Und ich finde es so genial, Erasmus von Rotterdam, ich denke, das ist doch den meisten Begriff. Ne? Das war ja quasi der Gegenspieler von Martin Luther. Und die zwei hatten da so Bücher geschrieben untereinander, weil Luther war ja der Überzeugung, wir haben keinen freien Willen. Du kannst halt dich nicht für Gott entscheiden, außer dass Gott das einfach macht. Du selber bist eine Marionette. Und Erasmus war derjenige, der gesagt hat, nee, es ist schon richtig so, dass Gott natürlich an uns arbeitet und wirkt und hilft, aber nicht, dass er den Menschen zwingt oder übervorteilt oder sowas. Sprich, muss man sagen, ja, Erasmus hat recht. Und Erasmus hat ein wundervolles Bild gebracht, wie die Beziehung zwischen Gott und Menschen passiert in unserem Leben und auch für die Ewigkeit. Und Erasmus, er hat gesagt, schaut mal, man könnte das Christsein auf so eine Art und Weise verstehen. Da ist ein kleines Kind. Es hat gerade mal gelernt zu laufen. Aber jeder, der mal Vater oder Mutter ist oder war, der weiß, dieses Kind hat schon seinen Willen. Er hat schon seinen Willen. Wenn er was nicht will oder will, er weiß schon, also meine Tochter hat gerade gelernt zu laufen und sie weiß, was sie will. Okay? Jetzt ist es ja so, Gott ist unser Vater. Und er sieht dieses Kind. Und dieses Kind guckt auf den Tisch, liegt ein wundervoller Apfel. Was macht dieses Kind? Es rappelt sich hoch, hat aber Probleme mit dem Laufen. Der Vater weiß, okay, sie will den Apfel auf den Tisch. Okay? Was macht der Vater, also Gott? Er sieht, das kleine Kind, es will den Apfel. Und der Vater geht hin, nimmt ihn an die Hand, dieses Kind, und führt ihn. Weil der Kleine kann halt noch nicht so gut laufen. Der Vater hilft ihm. Jetzt steht man vor dem großen Tisch und der ist ja noch klein, aber er will diesen Apfel. Was macht der Vater? Er sagt, gut, du willst den Apfel, hebt ihn hoch. Jetzt streckt sich das Kind zum Apfel hin, der Tisch ist ja auch noch breit, und jetzt sieht der Vater, ja okay, er will halt wirklich bis zum letzten Winter diesen Apfel. Und beugt sich nach vorne, damit das Kind endlich den Apfel greifen kann und genüsslich verspeist. Was wäre passiert, wenn das Kind nicht den Apfel will? Du müsstest das Kind zerren, oder? Es kommt. Also, wie gesagt, ich als Vater kann euch sagen, wenn meine Kinder was nicht wollen, es ist ein Kampf, die zu irgendwas zu bringen. Und du wirst es auch nicht bis zum Ende schaffen, dass das Kind den Apfel nimmt und abbeißen will. Wirst du nicht hinkriegen. Okay? Es gibt ein englisches Sprichwort, das ist sehr alt, ich übersetze aber es gleich im Deutschen. Du kannst zwar ein Pferd zum Fluss führen, du kannst ihn zerren, ja? Aber du kannst dieses Pferd nicht dazu zwingen, zu trinken. Du kannst machen, schieben, zerren, es kommt an den Fluss, aber du kannst ihn nicht dazu zwingen, zu trinken. Und so sagt Erasmus, genauso ist es bei uns mit Gott. Wenn du willst, Gott wird dir in allen Dingen dich begleiten, dich bewahren, beschützen und dir die nötige Hilfe geben, dass du an dieses Ziel kommst. Wunderschönes Bild, oder? Origenes im 3. Jahrhundert hat mal gesagt, Gott ist unsere Sonne und wir sind die Erde. Die Bibel sagt in Johannes 1,9, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist, das alle Menschen erleuchtet. Alle Menschen. Johannes 1,9. Jetzt ist die große Frage, aber warum bekehren sich nicht alle Menschen? Wenn Gott wirklich alle erleuchtet, wieso bekehren sie nicht alle? Und Origenes sagte, schaut mal, die Sonne erleuchtet die ganze Welt. Doch ihre Strahlen treffen auf unterschiedliche Erdschichten. Einmal trifft man Eis und einmal trifft man einfach Schlamm. Was passiert, wenn die Sonnenstrahlen auf Eis treffen? Sie schmelzen. Was passiert, wenn man auf Schlamm trifft? Wird hart. Und Origenes sagte, genauso ist es bei den Menschen. Die einen entdecken das Licht Jesu und zerschmelzen und sagen, ja, ich lasse mich von dir erneuern. Ich will nicht in dieser Härte bleiben, in diesem Eis. Ich zerschmelze, tu mit mir, was du willst. Der Schlamm, der Dreck aber, er kriegt dieselben Sonnenstrahlen und sagt, jetzt erst recht, noch härter werden. Die Sonne ist doch nicht schuld daran, dass der Schlamm härter wird. Schließlich, im übertragenen Sinn, musst du doch nicht Schlamm sein. Sei das Eis. Wenn dich die Botschaft Christi trifft, sein Licht dich erleuchtet, zergehe. Zergehe und lass dich vom Herrn so umformen, wie er das möchte. Wunderschön, oder? Wenn du die Gebote hältst, ihr habt ja schon gelesen, wo es hieß, wenn du willst, so kannst du die Gebote halten. Was ist denn das? Bei uns wird man öfters kriegt man ja zu hören, ja, man kann doch nicht die Gebote halten. Stimmt doch gar nicht, es geht gar nicht. Ich stelle da öfters mal die Frage, warum hat Gott Gebote gegeben? Auch im Neuen Testament. Was verstehen wir darunter, Gebote halten oder Gebote nicht halten können? Dass wir sie nicht perfekt halten, so wie Gott es vorgestellt hat, das sagt die Bibel schon. Ja, ist okay. Der Einzige, der es wirklich konnte, war Christus. Denn er hat es bewiesen, das geht, aber er wusste, ihr macht es halt nicht. Okay? Zum Beispiel, man muss ja nicht lügen. Doch lügen wir. Du musst nicht lügen. Keiner zwingt dich dazu. Aber wir lügen. Und es wäre unfair, es wäre einfach nicht gerecht, wenn wir irgendwie sagen, ja, wir sind ja von Natur aus so und nee, das ist nur eine Entschuldigung für unser schlechtes Gewissen. Doch, Georgi, du lügst. Georgi, du hast dich halt falsch entschieden. Steh dazu und bekenne es. Hör auf, die Schuld bei allen anderen zu sehen, sondern bei dir selber. Du sollst nicht stehlen. Man muss doch nicht stehlen. Und das Interessante ist ja, es gibt doch Gebote, die halten wir. Wann hast du das letzte Mal gestohlen? Also ich kann euch sagen, ich bin jetzt 13 Jahre Christ. Seit ich Christ bin, habe ich auf jeden Fall, nicht dass ich bewusst wäre, nie gestohlen. Da kann ich doch sagen, daran habe ich mich gehalten. Als früher, wo ich noch jünger war, ja, da habe ich gestohlen. Und habe dafür Buße getan. Gibt auch andere Sachen. Du sollst nicht töten. Hey, bis jetzt habe ich mich daran gehalten. Also, Gott fordert von uns nicht etwas, ich will mal sagen, Unmögliches. So quasi, fliege, aber ihr habt doch keine Flügel. Du kannst das schon tun. Die Frage ist, warum tun wir oft nicht? Denn warum lügen wir? Warum sind wir nicht in allem nüchtern? Obwohl die Bibel es sagt. Es gibt ja hunderte Gebote im Neuen Testament. Ich fand es interessant, ich habe selber nicht geprüft, ne? Aber diese kleinen Briefe, 1., 2. Timotheus und Titus, sind ja nicht gerade große Briefe. Und ich habe mal gehört, ich bin mir, wie gesagt, ich habe es nicht geprüft, allein in diesen drei kleinen Briefen sind über 150 Gebote. Kann ich mir vorstellen? 150, also noch mehr. Drei kleine Briefe und die sind alle voll von solchen Geboten, wo man sagt, boah, darüber könnte man echt Botschaften halten. Ja, und sie alle beinhalten Segen für uns. Einfach alle. Und wenn sie nicht zu halten wäre, ja, wieso wird dann Segen prophezeit? Ergibt doch keinen Sinn. Ist Gebote halten nicht gesetzlich? Ist man nicht ein Pharisäer? Ne? Das hat man mir schon, also bei der ersten Bibelschule, wo ich schon war, hat man gesagt, nee, wir sollen nur glauben. Was aber mit diesen Geboten auch zu tun hat, auch im Neuen Testament, das wäre ja gesetzlich. Das ist ja, die Pharisäer waren so. Die Pharisäer, die wollten durch das Gesetz gerechtfertigt werden und sie wollten nicht Jesus, einfach nur glauben. Deswegen, das ist falsch. Diese Erklärung an sich ist schon falsch. Was war das Problem der Pharisäer? Sie hatten eigentlich zwei Probleme. Erstmal Heuchelei. Sie waren Heuchler. Denn Jesus sagt ja, zum Schein verrichten sie lange Gebete. Und gerne geben sie Almosen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ihnen ging es nicht um Gott. Ihnen ging es nicht um die Liebe des Menschen, warum ich Almosen gebe. Ihnen geht es um die Ehre. Ja, mich sollen ja die Leute sehen. Die waren Heuchler. Sowas wie Wein predigen, aber Wasser predigen, aber Wein trinken. Absolute Heuchler. Das sagt die Bibel so. Auf der anderen Seite, das war nämlich das zweite Problem, sie hatten Gegengebote. Und Jesus prangert das an. Jesus sagt, es steht doch geschrieben, Ehre Vater und Mutter. Und ihr sagt Korban. Korban bedeutet, das, was ich meinem Vater und meiner Mutter eigentlich geben sollte, ihnen zum Leben geben, zur Unterstützung, indem ich sie ehre. Nein, das gebe ich dem Tempel. Wenn ich das dem Tempel gegeben habe, dann muss ich mich auch nicht mehr um Vater und Mutter kümmern. Und Jesus sagt, ihr mit euren Geboten hebt Gottes Gebot auf. Das war das Problem der Pharisäer. Es war nicht das Problem, dass sie sich an die Gebote hielten. Schließlich steht es doch im Gesetz. Auch wir haben Gebote. Wie gesagt, in drei kurzen Briefen über 150. Wozu stehen die denn da? Jesus sagt sogar, da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Da sagt Jesus, er sagt, das, was sie euch sagen, ja, macht mal. Das haltet und tut. Dann sagt er aber nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Heuchler. Du sollst nicht stehlen, liebe deinen Nächsten, du sollst Almosen geben, ist alle richtig. Jesus sagt, sollte man halten. Aber diese Heuchler tun es ja nicht. Und dann kommt die ganze große Strafpredigt, was für Heuchler die sind. In Vers 23 sagt er was Interessantes, was wir immer, ich will es mal sagen, oder die meisten, man liest es so quasi im Gegenteil. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, weil man soll ja immer seinen Zehnten geben, und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Und dann sagt er was Interessantes, er sagt, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus sagt nicht, dies sollte man nicht tun, also quasi verzehnten, diese ganzen Sachen. Jesus sagt, hey, das sollte man schon tun, das, was ihr macht, das, was ihr alles verzehntet, den Minze, Anis und Kümmel. Aber das Wichtige im Gesetz sollt ihr nicht auslassen und das tut ihr. Ich sage es mal so, viele lesen quasi, ja, man soll das nicht tun, man soll nicht verzehnten. Nein, Jesus sagt, klar, weil Gesetz sagt so, aber das Wichtigere sollt ihr nicht weglassen. Das war das Problem der Pharisäer. Das Problem war nicht, dass sie sich an die Gebote Gottes hielten. Was hätten sie denn sonst machen sollen? Nee, machen wir nicht. Das hat Gott so angeordnet, das haben sie so getan. Das Problem war nur, sie waren Heuchler. Und eigene Gebote, die gegen die Gebote Gottes sind. Und das war das Problem. Und Jesus hat das angeprangert und ihnen gesagt, ihr seid Otternbrut, Schlangenbrut. Es gibt sogar, und das finde ich so interessant, wenn es um Gebote geht, es gibt welche in der Bibel, die halten sich mehr dran wie die anderen. Es wird gesagt in Nehemia 7, und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirkes, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Das ist interessant, oder? Groß, größer, am größten. Gottesfürchtig, gottesfürchtiger. Hand aufs Herz, ist jemand das schon aufgefallen? Gottesfürchtiger? Wie kann man denn gottesfürchtiger sein als viele andere? Also die anderen sind schon gottesfürchtig, aber er war gottesfürchtiger. Die einen haben vielleicht 60 Frucht gebracht, aber er war 100. Der eine strebt halt danach, so sehr an die Gebote Gottes sich zu halten, und die Bibel sieht das. Und seinesgleichen, das ist der König Josia, das ist übrigens den Vers, warum ich überhaupt meinen zweiten Sohn Josia nannte. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Mose. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Puh, was ist das für ein Zeugnis? König Josia war ja nicht der einzige gottesfürchtige und gläubige König. David, Hiskia. Aber dieses Zeugnis hat Josia bekommen. Paulus sagt über Timotheus, ich hoffe aber in dem Herrn, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgt. Was ist mit Silvanus? Was ist mit Titus? Die waren doch auch alle Christen. Ja, aber offensichtlich war Timotheus, ich sage es mal, ein Edelstein unter ihnen, dass er so ein Anliegen hatte, so ein Herz für die Philipper. Was heißt das? Wir haben unsere Vorbilder gelebt. Sollten wir uns nicht auch danach streben, zu sehen, was hat ein Josia getan, dass Gott so ein Zeugnis über diesen Mann gegeben hat? Was hat Hiob getan, dass Gott sagt, seinesgleichen gibt es nicht auf dieser Erde. Hiob war doch nicht der einzige gläubige Mann. Was haben sie getan? Und wenn wir das in der Bibel lesen, dass wir sagen, boah, genau das will ich auch umsetzen in meinem Leben. Guck mal, wie Timotheus Sorge und Ängste hatte um Gemeinden, wie sehr er doch für sie kämpft. Seinesgleichen hat Paulus nicht gehabt. Wie leben unsere Mitchristen? Und das ist ja auch etwas, wo wir nicht außer Acht lassen sollen. Wie handeln sie in bestimmten Situationen? Wie reagieren sie auf Schicksalsschläge? Wie gehen sie im Alltag miteinander um? Das ist ja in der Gemeinde. Wir können ja sehen und lernen voneinander, wie lebt der eine das Christsein? Wie geht er mit diesen Geboten und Verboten um, dass wir auch danach streben? Weil was wird daraus entstehen? Fluch oder Segen? Ist es jetzt der dunkle oder der helle Pfad? Die Bibel sagt, vollkommen werden. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich habe versucht, mal ein Beispiel zu geben, weil wir oft dazu neigen zu sagen, ja gut, wenn ihr nicht alle Gebote in Perfektion halten könnt, dann ist man ja gleich dieses, ja, brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Die Bibel erwartet nicht, und das sagt ja die Bibel auch, dass wir wie Jesus sind, sondern dass wir streben sollen wie Jesus. Okay? Mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Herzen, was wir haben. Stellt euch mal vor, da ist ein Künstler, das ist einfach sein Beruf. Und ein Künstler ist jemand, er ist eigentlich ein Fachmann. Also normalerweise, ein Künstler hat studiert, er hat ein Talent für seine Kunst, je nachdem, was für eine Kunst da ist. Aber es kommt doch hin und wieder vor, dass er seinen Pinsel falsch geschwungen hat, oder? Würden wir ihm jetzt sein Künstlerdasein absprechen, weil er einmal was falsch gemacht hat? Nee, er ist und bleibt Künstler, trotz seinen Fehlern. Aber er bemüht sich und will natürlich in seinem Eifer, in seinem Talent, das er hat, in der Liebe zu dieser Kunst, die er hat, der beste Künstler werden überhaupt. Er strebt doch danach, ein vollkommenes Gemälde zu machen. Wenn aber ein Künstler sagt, boah, ich schmeiß meinen Job hin, ich will davon nichts mehr sehen, nichts mehr haben, dann kann man doch zu Recht sagen, okay, der hat sein Künstlerdasein einfach weggelassen. Er lebt halt nicht mehr als Künstler. Der eine, der halt Fehler macht, dem würden wir doch niemals sagen, du bist kein Künstler, weil du einmal jetzt oder zweimal am Tag den Pinsel falsch schwingst. Er ist und bleibt Künstler, denn er lebt in dieser Kunst. Genauso ist es mit dem Gesetz Christi. Nur weil wir uns verfehlen, heißt es doch noch lange nicht, dass du kein Christ bist. Denn du lebst doch in Christus. Du lebst doch in seinem Gesetz. Du lebst doch in dieser Liebe, in dieser Wahrheit, in diesem Licht. Das, was die Bibel uns einfach sagt, vervollständige dieses Bild in dir. Werde ihm gleichgestaltet, dein Leben lang. Jesus sagt selber, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich das Gebot meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus redet davon, von Geboten. In 1. Johannes heißt es, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Also das Neue Testament redet davon. Und ich verstehe nicht, wie wir es geschafft haben, dass wir sagen, nee, das stimmt gar nicht. Das hat nichts mit dem Glauben an Jesus zu tun. Natürlich, das sind Jesu eigene Worte. Ja, und nochmal, die freie Wahl steht bei uns. Entweder wir halten uns dran in unserem Leben, wir entscheiden uns bewusst dafür und kriegen Segen oder Fluch. Ich komme zum letzten Punkt, das Wissen von Gott. Das Volk Israel, es kannte ja Gott, weil Gott sich wunderbar sich an diesem Volk erwiesen hat. Mit den Zeichen, mit dem Wunder, sie wussten von Gott. Jetzt kann man doch natürlich sagen, boah, ist es nicht etwas streng? Fluch oder Segen? Leben oder Tod? Ja? Es gibt keine neutrale Position. Was ist mit denen, die Jesu Botschaft nicht kennen? Oder? Wie handelt Gott mit ihnen? Was ist mit den damaligen Völkern, die nicht am Berg Horeb standen, die nicht seine Stimme gehört haben? Was ist mit ihnen? Und es ist doch zu Recht die Frage auch bei uns, was ist mit denen, die Jesus nicht kennen? Irgendwelche Urvölker, wo das Christentum entstanden ist, im Römischen Reich. Es gab ja auch andere Völker außerhalb vom Römischen Reich. Was ist mit denen? Die Frage hat man sich damals auch gestellt und es gab Leute, ganz früh, also vor allem Philosophen, sie haben uns angekreidet, also die damaligen Christen, ihr behauptet, Jesus ist das Heil für alle Menschen. Was ist mit denen, die davor waren? Was ist mit denen, die noch nie was gehört haben? Also ist euer Gott so ungerecht, dass er die auch verteufelt und verdammt, obwohl sie eigentlich ein moralisches Leben geführt haben? Und da habe ich ein ganz interessantes Zitat von Justin der Märtyrer. Er hat nämlich, man sagt, eine Apologie geschrieben, gerade deswegen, weil man das Christentum ankreidet. Ihr seid erst von gestern, also es war halt vor 2000 Jahren, und behauptet, nur in Christus ist das Heil. Und Justin reagiert drauf und sagt, schaut mal, Unverständige werden, um unsere Lehren zurückweisen zu können, vielleicht einwenden. Da nach unserer Behauptung erst vor 150 Jahren Christus unter Quirinus geboren worden ist und da er das, was wir als seine Lehre ausgeben, noch später unter Pontius Pilatus gelehrt hat, so seien alle Menschen, die vorher lebten, der Verantwortung enthoben. Ja, die betrifft es ja alle nicht. Darum wollen wir im Voraus diese Bedenken lösen, dass Christus als der Logos, an dem das ganze Menschengeschlecht Anteil erhalten hat, Gottes Erstgeborener ist. Das ist eine Lehre, die wir überkommen und euch schon vorher dargelegt haben. Die, welche mit Vernunft lebten, Vergangenheit, sind Christen. Wenn sie auch für gottlos gehalten wurden, wie bei den Griechen Sokrates, Heraklit und andere ihresgleichen, unter denen Nicht-Griechen Abraham, Ananias, Azarias, Elias und viele andere, deren Taten und Namen aufzuzählen wir jetzt als so weitläufig unterlassen möchten. Da waren auch die, welche vorher ohne Vernunft gelebt haben, schlechte Menschen, Feinde Christi und Mörderer derer, die mit Vernunft lebten. Wohingegen, wer mit Vernunft gelebt hat und noch lebt, Christ ist, und ohne Furcht und Unruhe sein kann. Justin sagt quasi, wer die Botschaft vom Kreuz nicht gehört hat, der hat ja ein anderes Gesetz in seinem Herzen, durch das er gerechtfertigt oder verdammt wird. Sein Gewissen. Denn jeder Mensch, ob Christ oder nicht, hat ein Gewissen bekommen. Ein natürliches Gesetz, so haben das die frühen Bibellehrer gesagt, wo man sich halten konnte, ein guter Baum bringt gute Frucht. Denn wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Heiden, die Jesus nicht kannten, aber nach der Nächstenliebe gelebt haben, sie werden auch völlig anders beurteilt und gerichtet, wie wir, die wir doch von Jesus hören. Das ist was komplett anderes. Und es war auch die Überzeugung der frühen Christen so, dass diejenigen, die ja nach diesem göttlichen Gesetz im Herz geschrieben gewandelt haben, sie können ohne Furcht sein. Gott ist gerecht. Und Jesus sagt selber, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünden. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer tat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Sie haben keine Entschuldigung. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann könnten sie ja noch irgendwie eine Entschuldigung bringen. Aber Jesus kam. Sie wussten von ihm. Und sie hassten ihn. Sie haben keine Entschuldigung. Die anderen Völker, die von Jesus nicht wussten, die könnten wenigstens sagen, gut, wir wussten es nicht. Gott richtet nicht pauschal. Er sagt nicht, alles klar, derjenige, der nicht Buße getan hat, weg mit ihm. Derjenige, der nicht getauft wurde, weg mit ihm. Gott sieht alles. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir haben nicht zu urteilen, wer verloren geht und wer gerettet wird. Richte das nicht. Gott ist derjenige, der die auch außerhalb der Gemeinde richtet. Wir haben die zu beurteilen, die in der Gemeinde sind. Die von außerhalb, das macht Gott. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel vertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Was ist mit denen, denen nicht viel gegeben ist? Die nichts wussten. Von denen wird auch nicht so viel gefordert werden. Was auch vollkommen gerecht ist. Bei Eli wird gesagt, denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste. Eli wusste von seiner Sünde und hat sich nicht abkehren lassen. Was ist mit denen, die es nicht wussten? Ja, kannst du da dasselbe Gericht anwenden? Nein. Aber der, der es weiß, der steht vor dieser Verantwortung, entweder den hellen Pfad zu nehmen oder den dunklen. Gott sieht das Herz. Und ich finde es so schön, dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen, wer alles von Gottes Gnade umschirmt wird oder dem Gericht fallen wird. Schaut mal, wenn wir schon noch Gerechtigkeit verlangen, dass Gott doch gerecht bitte richtet, nicht pauschal und dass er doch die Umstände sieht, und wir sind böse und gottlose, ja, wie viel mehr ist Jesus? Wenn wir, die wir böse sind, doch Gerechtigkeit verlangen, ja, wie viel mehr er, der absolut Licht ist, in dem keine Finsternis ist. Gott möchte ernsthafte Umkehr, denn er sagt, es wird aber geschehen, wenn du die Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich, das habe ich nicht eingefügt, sondern steht zum Text, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, der wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Wenn du wirklich das willst, wenn wir wirklich uns entscheiden, auf den schmalen Weg zu gehen, wo halt wenige sind, dann sehen wir doch das Ende. Was für ein Happy End. Und wir stehen halt an diesem Punkt, entweder nehmen wir das Licht oder die Finsternis. Und mein Appell wieder zum Schluss, wähle, was du willst. Amen.